Ja, ihr Lieben, vielen Dank für dieses tolle Lied, für die tollen Lieder. Ich empfinde das immer als großes Vorrecht in einer Zeit, wo ja ganz vieles nicht möglich ist und Konzerte in der Regel abgesagt werden. Jeden Sonntag mit einem Konzert beschenkt zu werden, das ist ganz toll. Habt ganz herzlichen Dank. Das ist ein großer Genuss und eine große Freude. Ja, bevor ich jetzt mit der Predigt anfange, möchte ich noch kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, real und ganz analog hier zusammenzukommen, uns zu sehen und uns zu treffen, aber auch dich hier zu treffen, deinen Heiligen Geist zu treffen. Und ich möchte dir danken für dein Wort, was wir jetzt betrachten wollen, dass dieses Wort ja immer noch relevant ist. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort in uns lebendig wird, dass wir ja Impulse rausziehen können, dass dieses Wort uns anregt, ermutigt, korrigiert, dass wir es mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Amen. Ja, ich sehe, wir sind hier ganz gut durchmischt. Es gibt junge Menschen, es gibt ältere Menschen. Und ich weiß nicht, wie bei euch so die Gepflogenheiten sind, aber als ich heute Morgen aufgestanden bin und bei uns hinunter in die Küche gegangen bin, da bin ich über etwas gestolpert. Da muss in der Nacht irgendwas vorgegangen sein. Da stand ein Schuh von mir. Ich habe natürlich rein zufällig den größten Schuh, den ich irgendwie auffinden konnte, einfach mal hingestellt und dachte mal gucken, was da passiert. Und der war tatsächlich auch gefüllt. Unter anderem mit einem wunderschönen Schal, den ich heute direkt angezogen habe. Und das fand ich toll. Worum geht's? Heute ist Nikolaus. Und ich glaube gerade die Kinder und hoffe das sehr, können das noch immer feiern und auch sich daran freuen und vielleicht die Großen auch immer noch. Ich bin an der Stelle immer noch ein bisschen Kind geblieben und freue mich jedes Jahr aufs Neue über das, was der Nikolaus da so bringt. Ja, und mit diesem Nikolausfest und auch gerade mit, wir haben jetzt hier den Abendmahlstisch, die zweite Kerze ist entzündet. Mit diesen Symbolen wird uns doch immer deutlicher bewusst, dass wir in der Adventszeit sind. Und das ist auch dieses Jahr eine ganz andere Zeit, als wir die eigentlich gewohnt sind. Und normalerweise kennen wir das, dass wir auch so von außen schon eingestimmt werden auf die Advents- und vor allem auf die Weihnachtszeit. Die Weihnachtsmärkte gehen los, Konzerte. Also im Grunde ist die Adventszeit ja eine sehr stressige Zeit. So haben wir das die letzten Jahre erlebt, wo man im Grunde von einem Event ins nächste stolpert. Das ist dieses Jahr gar nicht. Und wer nicht darauf achtet, könnte meinen, es wäre so ganz normale November-Dezember-Zeit und würde diese adventlichen Bezüge gar nicht so richtig sehen. Und da kommt dem Sonntag und vor allen Dingen der Möglichkeit, hier in der Gemeinde oder in den Kirchen zusammenzukommen, eine besondere Bedeutung zu. Und ich finde es fast schon biblisch wieder, dass im Grunde das Adventsgeschehen gerade dieses Jahr weg aus dieser kommerziellen Welt wieder zurück in die Gemeinden geworfen wird. Und da findet Advent statt, da wo es auch hingehört, da wo sich die Menschen um ihren Herrn scharen. Das ist toll. Ja, und in dieser Adventszeit spielt die Bibel natürlich eine große Rolle und hier ganz, ganz maßgeblich, und da hat Michael auch schon darauf hingewiesen mit dem Vers für heute, spielt das Alte Testament eine ganz bedeutende Rolle. Warum? Weil viele Texte, Liedtexte, Gedichte, aber eben vor allem auch die biblischen Lesungen sich ganz eng auch verknüpfen mit prophetischen Texten des Alten Testaments. Und wir haben heute Morgen schon einen Vers aus Daniel, einem Propheten aus dem Alten Testament, gehört. Und ein anderer Prophet, der im biblischen Bezug und im adventlichen Bezug und auch in der Weihnachtsgeschichte, mit der wir uns noch beschäftigen, eine ganz große Rolle spielt, ist der Prophet Jesaja. Warum ist das so? Weil diese Propheten von Gott berufen worden sind, um Gottes Wort zum Volk zu bringen, Weisungen zu sprechen. Und hier ist es so, dass diese Propheten, und das gilt ganz besonders auch für Jesaja, einmal zu den Menschen in ihrer Zeit sprechen, in ihre politische Situation, in ihre praktische alltägliche Lebenssituation, aber oft auch schon Worte sprechen, die in eine weitere Zukunft weisen. Und das kann man bei Jesaja sehr stark nachvollziehen. Jesaja, da dann eben auch schon von einer Person spricht, dem sogenannten Gottesknecht. Und wenn wir uns diese Texte durchlesen, dann merken wir ganz starke Bezüge auf das, was Jesus später gelebt hat. Wir kommen noch drauf. Jesaja spielt eine ganz herausragende Rolle in den ganzen adventlichen Bezügen zur Geburt Jesu und zum Leben Jesu. Und natürlich interessiert es uns dann, wer ist denn dieser Jesaja eigentlich gewesen? Jesaja hat gelebt im 8. Jahrhundert vor Christus. Man setzt die Zeit zwischen 740 und 700. Also wir müssen jetzt rückwärts rechnen, es ist vor Christus. Das heißt, wir nähern uns dem Jahre 0 an, um dann ins Plus zu gehen. Also hat er gelebt. Und die Lebenszeit und auch die Wirkungszeit dieses Propheten ist insofern auch sehr spannungsgeladen, weil er unter vier Königen gedient und gelebt hat. Und diese vier Könige haben unterschiedliche politische Programme gefahren, sie hatten eine unterschiedliche Beziehung auch zu Gott. Und das Ganze war in einer ganz dramatischen geschichtlichen Situation auch. Es war eine Situation, wo Krieg in Israel und Juda an der Tagesordnung stand. Die Assyrer waren eine der Supermächte, die damals das Sagen hatten, die im Grunde auch die Weltpolitik vorgegeben haben. Und das Ganze, diese ganze Situation des äußeren Drucks, der Kriegssituation, hat natürlich auch eine Rückwirkung auf das Volk Israel gehabt. Und man merkt, dass dieses Volk selber unter diesen schweren Zeiten gelitten hat und auch ihr Glaube unter dieser Not und diesen schweren Zeiten gelitten hat. Und es hat dazu geführt, dass der Glaube ja wirklich auch Schaden genommen hat. Unglaube war ein Riesenthema, Zweifel an Gott. Und das hat dazu verleitet, auch sich umzutun und zu gucken, was gibt es denn sonst noch für schöne Religionen. Und dann ist das Thema Götzendienst und damit aber auch verbunden Wertverlust und auch Verlust an eigener Identität. Und in diese Situation spricht Jesaja. Und ihr könnt euch vorstellen, für einen Propheten war das eine ganz undankbare Aufgabe, eine schwere Zeit, hier immer wieder Gottes Wort hinein zu sprechen. Und während Jesaja auf der einen Seite die aufgesetzte Frömmigkeit des Volkes kritisiert und eben auch den Finger in die Wunden legt und deutlich macht, wo Dinge wirklich nicht gut laufen, eröffnet er auf der anderen Seite eine Perspektive für ein Leben, das vom Glauben getragen wird. Und diese Perspektive entwickelt er sozusagen schon für die Zeit, für die Menschen, die um ihn herum leben, aber er entwickelt eine zweite oder eine weitere Perspektive in eine ganz weite, auch unklare, undefinierte Zukunft weist. Er sagt nicht, in 50 Jahren wird und das sein, sondern er sagt, es wird mal eine Zeit sein. Wo? Und dann eben über dieses Bild des Gottesknechts auf den Messias hinweist. Und da haben wir jetzt diese adventlichen Bezüge wieder. Wenn wir jetzt diese Texte lesen und auch so in dieser Adventszeit aufgehen, und ich liebe diese Zeit selber auch sehr, dann übersehen wir oft unter Gebäck und Kerzenschein und vielleicht dann auch Weihnachten Lametta, dass es sich bei vielen dieser prophetischen Texte und Worte um Gerichtsworte handelt. Auch bei Jesaja. Er spricht letztlich auch ein Gerichtswort und nimmt Gott herein, nicht nur als derjenige, der sozusagen den Messias schickt, sondern der auch Gericht spricht, der verurteilt. Und das ist eine Perspektive, die wir eigentlich mit der Adventszeit sehr, sehr ungerne oder eigentlich gar nicht so im Blick haben. Es handelt sich
oft um Gerichtsworte. Und diesen Gedanken möchte ich gleich weiter verfolgen und möchte jetzt den Text lesen, den wir näher betrachten wollen. Und ich muss dazu sagen, dass dieser Text, also ich habe jetzt einen etwas weiteren Ausschnitt, aber der Kerntext, das ist Jesaja 58, Vers 7, und das ist der Monatsvers für diesen Monat Dezember. Ich lese aber jetzt ein bisschen weiter, Jesaja 58, die Verse 3 bis 9, und da ist der siebte Vers dann eingebettet. Aber nun sagen Sie, also das sagt sozusagen der Prophet über das Volk, über die Frommen im Volk Israel. Aber nun sagen Sie, was für einen Sinn hat es, dass wir Fasttage, also Fastentage abhalten und deinetwegen, also Gottes wegen, Entbehrungen auf uns nehmen. Du beachtest uns ja überhaupt nicht, sagt das Volk zu Gott. Darauf antwortete der Herr: Seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach, ihr beutet eure Arbeiter aus, ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust drein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Ist das vielleicht ein Fastentag, wie ich ihn liebe, wenn ihr nicht esst und nicht trinkt, euren Kopf hängen lasst und euch im Trauerschurz in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein. Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln eurer Brüder, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, macht jeder Unterdrückung ein Ende. Gebt dem Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose in euer Haus, kleidet den, der nichts anzuziehen hat, und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Ich habe diese Predigt mal so ein bisschen frech überschrieben: vom Glaubensfrust zur Lebenslust. Klingt ganz schmissig, fand ich, und lässt sich gut merken. Und ich möchte eigentlich jetzt drei Punkte rausarbeiten und ich fange mal an mit dem Glaubensfrust. Was hier ja auch wunderbar beschrieben wird: Die Frommen mühen sich ab, um dem äußeren Schein zu wahren, doch Gott beachtet sie nicht. Kennen wir das? Kenne ich das? Immer wieder sich bemühen und doch irgendwie das Gefühl zu haben, wofür? Wofür mache ich das überhaupt? Ist doch eigentlich Quatsch. Ich kenne das Gefühl und ihr vielleicht auch. Und ich finde es fast immer so ein bisschen Anfechtung, wenn das so hochkommt und man immer wieder versucht, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu machen. Und das scheint kein modernes Phänomen zu sein, sondern ein Phänomen zu sein, was die Menschen schon vor 2700 Jahren hatten. Und die Frage ist, warum ist das so? Denn offensichtlich empfinden die Menschen das nicht nur so, sondern wenn wir den Text gleich weiter betrachten, scheint es so zu sein, dass Gott sagt, ja genau, interessiert mich nicht, was ihr da macht an frommem Getue. Und der Prophet übersetzt das und sagt, warum ist das denn so, dass Gott da so cool ist und überhaupt nicht wohlwollend auf diese Haltung, auf diese Situation, auf dieses Tun reagiert? Und die Antwort ist, eure innere Haltung, eure Motivation ist nicht in Ordnung. Muss ich mir auch oft sagen, ist meine Motivation richtig? Ist meine Haltung eigentlich richtig, wenn ich so rummaule und denke, es bringt ja alles nichts mit dem Glauben und so weiter? Jesaja 58, 3 bis 5. Wo Gott fragt, ist das ein Fasten, was ihr hier tut, wenn ihr hier so richtig plakativ schlechte Laune habt und euch geißelt und macht und so weiter? Worum geht's da eigentlich? Aber es bleibt nicht dabei, zu kritisieren und zu sagen, das ist falsch, sondern der Text und Jesaja geht hier einen Schritt weiter und bietet eine Lösung an. Und er sagt, und das ist der Kern, im Grunde, was ihr braucht, ist ein Perspektivwechsel. Hinterfragt eure Haltung, eure Motivation und guckt mal, wie ihr eigentlich was anderes in den Blick bekommen könnt, eine andere Haltung, eine andere Perspektive in den Blick bekommen könnt und vielleicht dadurch auch einen Gewinn habt. Perspektivwechsel. Schau mal weg von dir, so heißt es übersetzt im Text, und deinem geistlichen Programm. Bekomme deine Umwelt und deinen Mitmenschen in den Blick und tu einfach mal das, was Not tut. Und zwar einfach darum, weil es Not tut. Tu das, was vor den Füßen liegt und was richtig und gut ist. Ohne ein Programm daran zu schalten oder irgendwas damit zu verbinden, sondern ganz einfach nur, weil es richtig ist. Das sind die Verse 6 und 7 und da steckt auch dieser Monatsvers für diesen Dezember mit drin. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, wenn dir das gelingt, deine Perspektive, deine Betrachtungsweise und deine Selbstreflexion zu verändern, dann hat nicht nur deine Umwelt was davon, sondern du selber hast was davon. Und dann komme ich zur Lebenslust. Helfen hilft. Und zwar nicht nur den Notleidenden, sondern auch dem Helfenden selber. Der Perspektivwechsel weg von mir und hin zum Nächsten, zum Anderen, schenkt Freude. Und zwar nicht nur dem Anderen, sondern auch mir selbst. Das sind die Verse 8 und 9. Jetzt habe ich eben gesagt, dass diese Verse, diese adventlichen Texte aus dem Alten Testament oft auch Gerichtstexte sind. Und das ist ja vielleicht ein neuer Gedanke auch für uns. Und deswegen möchte ich die Frage an diesen Jesaja-Text jetzt stellen. Was ist denn hier nun Gericht? Und was ist mit dem drohenden Gericht bei diesen Versen, die wir heute betrachten? Und dazu ist ein Gedanke ganz, ganz wichtig. Gottes Gericht, auch wie es in der Bibel immer wieder angekündigt wird, ist anders als menschliche Rechtsprechung. Vor allem, wenn wir zurzeit in Länder wie Polen, Ungarn oder auch in die Türkei gucken, wo Rechtsprechung der Willkür des Staates unterliegt und letztlich Recht als Propaganda verwechselt und missbraucht. Wenn Jesaja Gottes Gericht ankündigt, dann bedeutet das, dass an mein, an dein, an unser Verhalten ein Maßstab angelegt wird. Gottes Maßstab angelegt wird. Und wir haben einen Begriff, den wir heute noch benutzen, ist vielleicht ein bisschen antiquiert, aber vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Man spricht heute noch, zum Beispiel beim Bau, wenn man Häuser baut, von einer Richtschnur. Habt ihr das schon mal gehört? Richtschnur? Ja, da steckt Gericht mit drinne, richten. Also das Lot, was man hält, um zu gucken, ist die Wand gerade. Die Richtschnur zeigt, was schief ist und was begradigt werden muss, damit das Haus und im übertragenen Sinne mein Lebenshaus Bestand hat und nicht zusammenbricht. Und welche Konsequenzen Pfusch am Bau haben kann, das haben wir, glaube ich, alle mit großem Entsetzen die vergangenen Wochen in der Zeitung gelesen, wenn dann einfach mal eine Lärmschutzwand aus Beton umfällt und eine völlig schuldlose Person unter sich begräbt. Horror, Horror, Horror. Pfusch am Bau ist tödlich. Und dieses Bild dieser Richtschnur und dieser Maßstäblichkeit, das ist im Grunde das, was die Bibel auch mit Gerichtsworten und Gericht Gottes meint. Da werden Dinge, die nicht in Ordnung sind, ins Lot gerückt, gerade gerückt, sodass sie Bestand haben können. Und das Kind, an dessen Geburt wir jedes Jahr am 24. Dezember denken, war nicht der Vollstrecker eines zornigen Gottes. Das Kind, das als Jesus von Nazareth aufwächst und den Gott der Liebe verkündet, ist gleichzeitig auch lebendiger Maßstab und Richtschnur göttlicher Werte. Einer, der sich den göttlichen Maßstab der Nächstenliebe zu eigen gemacht hat, war Nikolaus übrigens. Nikolaus, den wir heute wunderbar in Zellophan verpackt in jedem Supermarkt sehen können, meistens rot, gerne mittlerweile auch lila, je nach Produzent und Hersteller oder grün. Dieser Nikolaus war eigentlich ein Bischof in der antiken Stadt Myra, heute der Ort Demre in der Türkei, in der Nähe von Antalya, sehr schön am Mittelmeer gelegen. Und dieser Bischof Nikolaus lebte im 3. Jahrhundert nach Christus und wird bis heute vor allem in der orthodoxen und katholischen Kirche sehr verehrt, Und er ist so jemand, um den sich viele Mythen und Legenden scharren, aber es ist wohl auch eine historische Person, die wirklich gelebt hat. Und was verbrieft ist, er kam aus einer reichen Familie und als er starb, hat er sein ererbtes Vermögen unter den Armen und Notleidenden in Myra verteilt. Der hat vieles von dem verstanden, was Jesaja hier schon über Gottes Maßstäbe berichtet. Ich komme zum Schluss. Vom Glaubensfrust zur Lebenslust. Schön plakativ, aber irgendwie auch kann man sich gut merken. Mir selber ist Glaubensfrust überhaupt gar nicht fremd. Gerade wenn ich vor lauter heiligen Bemühen die heitere Gelassenheit in meinem Leben verliere und vor lauter Stress nur noch griesgrämig durch die Gegend hetze. Gestern hatte ich so einen Tag, bekenne ich frei, da war ich nicht gut drauf und habe im Nachhinein gedacht, das war kein gutes Zeugnis. Wenn Menschen wüssten, dass ich Christ bin, dann würden die sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich war einfach schlecht gelaunt, gestresst. Mir ist alles auf den Keks gegangen. Und wenn ich so unterwegs bin, dann vermiese ich natürlich auch anderen den unverstellten Blick auf Gott. Aber ich habe so einen kleinen Trick, wenn ich so Tage habe, wo ich nicht gut drauf bin, da habe ich immer, jetzt bitte ich um die Karte, habe ich immer eine Postkarte bei mir auf dem Schreibtisch stehen, wenn ich immer denke, Gott, was soll ich tun? Und da muss ich immer drauf gucken und muss dann schmunzeln. Ihr seht den kleinen Holger da hocken oder wer auch immer, ihr dürft euch da gerne einfügen. Nur unserem Bemühen, besonders heilig zu sein. Gott, was soll ich noch tun? Und die Stimme aus dem Himmel sagt, hey, lachen. Ich wünsche uns allen in dieser angespannten Zeit, Corona, Advent, Stress, Arbeits-, Jahresende, da kommen ja viele Dinge zusammen. In dieser angespannten Zeit einen freundlichen Blick auf unser Umfeld und das Geschenk heiterer, göttlicher Gelassenheit. Und ich glaube, dann werden wir immer wieder merken, was der Prophet auch schon 700 vor Christus dem Volk sagt, dann werden wir erleben, und das gilt bis heute, und ich zitiere hier nochmal aus Jesaja 58, Vers 8, dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell
Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz.